issues of
property.
And what about the economy?
What is ownership?
Is this
appropriate?
Goods.
Properties.
Commodification.
Ownership. Property.
Appropriate. Hallo und herzlich willkommen zu Appropriate, dem Podcast des Sonderforschungsbereichs Strukturwandel des Eigentums. In dieser Folge geht es um das Thema Schulden in der neuen Kapitalismusgeschichte. Am 17. Oktober 2024 wurden in Erfurt zwei Bücher zu Kredit im Industriekapitalismus einerseits und zur Verschuldung in den USA andererseits gemeinsam vorgestellt und diskutiert. Felix Krämer vom Projekt A02 des SFB präsentierte sein Buch Leben auf Kredit, Menschen, Macht und Schulden in den USA vom Ende der Sklaverei bis in die Gegenwart, das in der Reihe des Sonderforschungsbereichs Strukturwandel des Eigentums erschienen ist. Kommentiert wurde es von Jule Govrin, deren neues Buch Universalismus von unten, eine Theorie radikaler Gleichheit, zu Beginn kommenden Jahres bei Surkamp erscheint. Doch zunächst präsentierte Matthias Ross von der Universität Fribourg auf der Veranstaltung sein Buch Auf Pump, Ratenkredite im industriellen Kapitalismus, das von Friedrich Lenger kommentiert wurde, der im vergangenen Jahr Der Preis der Welt, eine Globalgeschichte des Kapitalismus veröffentlicht hat. Nina Mackert moderierte die Veranstaltung. Die Aufnahme der Veranstaltung haben wir für den Podcast etwas gekürzt. Viel Spaß beim Reinhören.
Okay, dann möchte ich Sie sehr herzlich willkommen heißen zur Veranstaltung Leben auf Kredit und auf Pump, zur Buchvorstellung von diesen zwei Büchern, die gerade erschienen sind. Mein Name ist Nina Mackert. Ich vertrete derzeit in diesem Wintersemester die Professur für nordamerikanische Geschichte hier an der Uni Erfurt und moderiere heute Abend. Es geht in den nächsten 90 bis 120 Minuten um die Geschichte von Schulden und um die neue Kapitalismusgeschichte. Wir beschäftigen uns damit, was Schulden sind und waren, warum es wichtig ist, Schulden politisch-historisch zu untersuchen und was es mit der neuen Kapitalismusgeschichte auf sich hat. Und wir tun dies anhand, ich habe es schon gesagt, von zwei brandneuen Büchern. Das erste ist von Felix Krämer, Leben auf Kredit, Menschen, Macht und Schulden in den USA vom Ende der Sklaverei bis in die Gegenwart, im Juni diesen Jahres bei Campus erschienen. Und ich habe gesehen, schon ausverkauft, aber Sie haben die Möglichkeit, das Open Access runterzuladen. Das funktioniert auch mit umziehendem Lager. Das zweite ist von Matthias Russ, Auf Pump, Ratenkredit im industriellen Kapitalismus 1860 bis 1910, ist tatsächlich erst diesen September bei Wallstein erschienen und auch das ist Open Access erhältlich. Herzlichen Glückwunsch zur Veröffentlichung. Ich werde Ihnen beide Autoren gleich noch genauer vorstellen, aber erstmal möchte ich unsere beiden weiteren Gäste begrüßen, die diese Bücher heute kommentieren werden. Herzlich willkommen, Jule Govrin und Friedrich Lenger in Erfurt. Auch Sie stelle ich gleich noch mal genauer vor. Zunächst ein paar Worte zum heutigen Abend. Wir beginnen mit dem Buch von Matthias Russ und er wird Ihnen gleich kurz erzählen, was ihn an dem Thema besonders interessiert hat, was seine zentralen Einsätze sind. Dann wird Friedrich Lenger kommentieren. Dann werden wir das Gleiche mit dem Buch von Felix Krämer machen. Jule Govrin wird kommentieren. Gut, ich beginne jetzt mit der Vorstellung von Matthias Russ. Er ist Historiker und arbeitet derzeit an der Universität Fribourg. Dort hat er sich 2023 habilitiert. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte des Kapitalismus, die Geschlechtergeschichte der Arbeit und die Geschichte von Armut und sozialer Sicherheit. Neben dem Buch Auf Pump möchte ich noch einen seiner zahlreichen Aufsätze erwähnen mit dem Titel Produktive Verschuldung, Nähmaschinenarbeit im Kapitalismus 1850 bis 1900, 2022 in der österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft erschienen. Er ist außerdem Rezensionsredakteur bei Hasards Kult, Redaktionsmitglied der Traverse, Zeitschrift für Geschichte und Mitherausgeber der Sozial- und Wirtschaftshistorischen Studie.
Ja, vielleicht ein paar Worte zum Gegenstand dieses Buches, um was es eigentlich geht. Vielleicht ist das trivial, vielleicht aber auch nicht. Der Titel sagt es schon, es geht um Ratenkredite. Ratenkredite sind Warenkredite und kreditiert wird, werden also nicht Geldwerte, sondern Dinge. Gezahlt wird auf Abzahlung, also Raten. Und meist, jedenfalls in dieser Zeit, die ich mir angeschaut habe, ist dieses Geschäft dann auch vertraglich geregelt. Also so viel vielleicht ganz kurz zum Gegenstand. Das ist ein Warenkredit. Da werden eigentlich keine Geldwerte kreditiert, sondern Dinge. Und das scheint mir als Ausgangslage wichtig zu sein. Nun, wie habe ich versucht, diese Ratenkredite heuristisch in den Griff zu bekommen? Die Frage, was Kredite sind, wird von der Forschung seit längerem sehr unterschiedlich beantwortet. Manche fassen Kredite als Faktoren auf, andere wiederum als Ziffern, Risiken, teilweise auch Medien. Ich habe mich dafür entschieden, Kredite, Ratenkredite als soziale Beziehungen zu begreifen. Kredite sind etwas in meiner Meinung nach, das Gläubiger und SchuldnerInnen verbindet. Zeitgenössisch war auch von Nexus die Rede. Marx beispielsweise sprach von unsichtbaren Fäden, die Gläubiger und Schuldner verbindet. Das vielleicht noch ein zweites Stichwort aus der Zeit. Also Kredite konstituieren also ein Verhältnis, in dem Erwartungen, Zusicherungen, Interessenabmachungen untergebracht sind, ökonomische Interessen, Rechtsprinzipien und auch moralische Bewertungen interagieren in diesem Verhältnis. Das klingt abstrakt, das ist mir klar. Ich habe mir das zu Beginn meiner Forschung, vielleicht ist das noch hilfreich, ich habe mir Kreditbeziehungen immer vorgestellt wie Liebesbeziehungen, was natürlich empirisch, was halt völlig anderes ist, aber heuristisch hat es mir tatsächlich geholfen, sozusagen die Komplexität einer sozialen Beziehung, des Kreditverhältnisses zu verstehen und auch, was in diesem Verhältnis eigentlich alles interagiert mit Abhängigkeiten, Hierarchien, aber auch Chancen und Risiken. Also mir hat das geholfen, vielleicht Ihnen auch, wie auch immer. Nun, was mich nun interessiert hat, ist, ob kapitalistisch organisierte Ratenkreditverhältnisse irgendwie ein Drehmoment haben, ob sich in ihnen so etwas wie ein Vektor finden lässt. Kredite laufen, so sagt man auch landläufig, doch wohin gehen sie? Das war eigentlich die Frage, die mich angetrieben hat in meiner Forschung. Quantifizieren lassen sie sich für diese Zeit nicht. Ich fand zum Glück, weil ich nicht rechnen kann. Ich musste also irgendwie anders vorgehen, um diesen Kreditbeziehungen irgendwie ausfindig zu machen und auch zu analysieren. Was ich nun getan habe, könnte man als Follow the Things beschreiben. Ich habe versucht herauszufinden, welche Dinge denn am meisten auf Abzahlung gekauft oder verkauft wurden und habe denn diesen Dingen nachgespürt. Das ging relativ einfach, weil sich zeitgenössisch, war man sich einig war, dass es vor allem Nähmaschinen neben Möbeln waren, die zu den meisten Alltagskreditgütern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört haben. Damit hatte ich eine Adresse, den Haushalt sozusagen, und zwar den proletarischen Haushalt und mit ihm auch die Haushaltsvorsteherin als Schuldnerin. Das Buch ist darum als geschlechterhistorisch informierte Kapitalismusanalyse angelegt. Warum sich Ratenkreditbeziehungen in Haushalte entfalteten, können wir vielleicht dann auch später noch etwas intensiver diskutieren. Die kurze Antwort, etwas vielleicht übertheoretisiert, ist: Hersteller, Nähmaschinenhersteller und Händler verwickelten Frauen in Kreditbeziehungen, weil ihre Arbeitskraft in der bürgerlichen Gesellschaft noch brach lag und zur Schuldenrückzahlung sozusagen aktiviert werden konnte. Oder anders gesagt, mit der Nähmaschine ließ sich praktischerweise sozusagen Geld verdienen, das gleich noch auch zur Schuldenrückzahlung verwendet werden konnte. Wichtig erscheint mir aber an dieser Stelle, dass es mir, der Hinweis, dass es mir vor allem darum ging, die Expansion dieses Kredit Nexus als ein gesamtgesellschaftliches Unternehmen zu verstehen, ein Unternehmen, an dem ganz unterschiedliche Instanzen und auch Kräfte mitbeteiligt waren. Ich möchte an dieser Stelle, vielleicht interessiert das auch die Zuhörerinnen oder Arbeiterinnen und Mitarbeiterinnen des Sonderforschungsbereichs Strukturwandel des Eigentums. Ich möchte an dieser Stelle nur einen Faktor hier herausgreifen, nämlich das Recht. Damit nämlich die Industriegesellschaft ihre produzierten Waren mobilisieren konnten mit Kredit, musste sie ein neues Rechtsinstitut erfinden. Eigentumsvorbehalt heißt das Vehikel, mit dem sich Gläubiger gepumpte Waren vertraglich sicherten. Dieser Vorbehalt garantierte ihnen die Sachherrschaft bis zur letzten Zahlung, bis zur letzten Rate, ermöglichte gleichzeitig aber die Nutzung, zum Beispiel eben auch der Nähmaschine. Im Alltag führte dieser Eigentumsvorbehalt andauernd zu Konfusionen, weil niemand genau wusste, wem die Nähmaschine nun gehörte. Zudem bot dieser Eigentumsvorbehalt Gelegenheit, schnelles Geld zu machen. Unzählige machten eine kleine Anzahlung beim Nähmaschinenhändler und verkauften dann die Nähmaschine sozusagen auf der anderen Seite der Straße wieder für den vollen Preis oder brachten sie ins Pfandleihhaus. Weiter produzierte sozusagen der Eigentumsvorbehalt Probleme, wenn Tiere damit verkauft wurden, weil die Frage auftauchte, wem gehört dann sozusagen das Kalb, wenn das die Kuh ein Junges gewährt. Also das sind Probleme, die damit entstanden sind mit diesem Eigentumsvorbehalt. Ich erwähne das deshalb, weil sich damit recht gut zeigen lässt, was für ein Verständnis von Kapitalismus ich in meinem Buch stark machen möchte. Über Kapitalismus ist sehr viel nachgedacht worden. Man muss sich irgendwie positionieren, man muss sich zu den Auffassungen verhalten. Ich verstehe Kapitalismus als einen kontingenten Prozess der Kommodifizierung, hier in diesem Fall von Arbeitskraft, der fortlaufend Widersprüche, Konflikte und auch Spannungen erzeugt. Diese mit einzufangen, ist ein zentrales Anliegen meines Buches. Ein anderes ist es, den Umgang der Gesellschaft mit diesen Widersprüchen, Konflikten und Spannungen als Teil der historischen Entwicklung zu begreifen. Oder anders gesagt, ich habe versucht, die Beteiligung historischer Subjekte an ihrer eigenen Geschichte mit zu berücksichtigen. Ob mir das gelungen ist, können wir vielleicht dann später diskutieren. Jedenfalls war das die Absicht oder eine zentrale Absicht meines Buches.
Den Kommentar wird Friedrich Länger sprechen. Er war seit 1999 bis diesen April Professor für mittlere und neuere Geschichte an der Universität Gießen und forscht zur Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte und insbesondere auch Stadtgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, immer auch mit einer global-historischen Perspektive. 2015 erhielt er den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der DFG und mit diesem Preis hat er die AG Geschichte und Theorie des globalen Kapitalismus an der Uni Gießen etabliert. Seine globalhistorische Analyse zur Transformation des Kapitalismus ist 2023 bei BECCS erschienen, wurde breit rezipiert. Das liegt auch da, das habe ich jetzt nicht hier vor mir, mit dem Titel Der Preis der Welt, eine Globalgeschichte des Kapitalismus. Und wenn Sie auf seine wirklich fast unüberschaubare Liste von Publikationen schauen, sehen Sie, dass da eine ganze Reihe dabei sind zur neuen Kapitalismusgeschichte und auch zur Kritik am Eurozentrismus in der Kapitalismusgeschichte.
Ja, schönen guten Abend und zunächst auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und auch für die Einladung hierhin nach Erfurt. Auf Pump, das hat der Autor des Buches ja in seinen letzten Bemerkungen gerade nochmal unterstrichen, zielt auf einen Beitrag zur Anthropologie des Kapitalismus. Man könnte auch eine Formulierung aus dem Schluss aufgreifen und von einer Erfahrungsgeschichte sprechen. Dieser Anspruch, das kann ich vorausschicken, wird voll und ganz eingelöst. Ich möchte im Folgenden zunächst versuchen zu zeigen, wie dies geleistet wird und werde dabei auf Beckmessereien wie die verzichten, dass das Industrielle am im Untertitel genannten industriellen Kapitalismus etwas undeutlich bleibt. Und im Anschluss an meinen Durchgang durch die sehr lesenswerte, aber auch gut lesbare Darstellung, werde ich dann noch einige allgemeinere Überlegungen anstellen, die vielleicht geeignet sind, zu einer Diskussion überzuleiten, die beide heute im Zentrum stehenden Bücher ins Gespräch miteinander zu bringen. Das Gelingen des Gesamtvorhabens von Matthias Huss hängt ganz maßgeblich von zwei Vorentscheidungen ab. Zum einen der methodischen Vorentscheidung, dem Untersuchungsgegenstand, also die Ratenkredite im halben Jahrhundert vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, als das Produkt eines Wechselspiels von Diskursen und Praktiken aufzufassen. Und zum anderen der strategischen oder forschungsstrategischen Vorentscheidung, sich diesem Untersuchungsgegenstand aus der Perspektive prekärer Ökonomien zu nähern. Damit sind von ihm Haushaltungen gemeint, die über ein eventuelles Lohneinkommen hinaus für die Reproduktion von Arbeit zusätzliche, häufig nicht monetarisierte Einnahmen mobilisieren können und gerade deshalb von Arbeitgeberseite gern unter Lohndruck gesetzt werden. Mit Blick auf den ja auch für unsere unmittelbare Gegenwart einschlägigen Begriff der Prekarität, dieser aktualisierende Einschub sei mir erlaubt, steht damit indirekt auch die Frage im Raum, was es für die geschlechtsspezifische Reproduktion von Arbeit bedeutet, wenn sich der Schwerpunkt der in Anspruch genommenen Zusatzleistungen von familiären oder nachbarschaftlichen Netzen bzw. philanthropischen Institutionen in Richtung staatlicher Transferleistungen verschiebt. Für die 50 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg zieht der Autor jedenfalls eine Fülle ganz unterschiedlicher Quellen heran, Zitat, die über das Leben mit Schulden Auskunft geben. Diese Quellen beziehen sich auf Deutschland, Österreich und die Schweiz, weil in diesen Ländern die rechtlichen Regelungen von per Teilzahlung zu bedienenden Warenkrediten von Beginn der Untersuchung an ähnlich waren und die politisch verfochtenen und letztlich gesetzgeberisch durchgesetzten Lösungen von Problemen, die mit der Ratenzahlung in Verbindung standen, auch ganz ähnlich ausfielen. Die ziemlich umfangreiche angelsächsische Forschung bleibt deshalb aber nicht außen vor, sondern wird über den Anmerkungsapparat sozusagen eingebracht. Im Zentrum des ersten Kapitels riskante Vorleistungen steht dann die Nähmaschine, wobei die Kapitelüberschrift signalisiert, dass zunächst die Perspektive derer im Vordergrund steht, die in Vorleistung gingen, um die Verbreitung dieses für weibliche Erwerbs- und Nebenerwerbstätigkeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so emblematischen Geräts zu befördern. Wenn man liest, dass 1888 in Deutschland 2 von 3 Nähmaschinen auf Abzahlung verkauft wurden, wird die Zentralität der Ratenzahlung deutlich. Wenn aber eine deutliche Mehrheit der ganz überwiegend weiblichen Käuferinnen nicht in der Lage war, den Kaufpreis in Gänze aufzubringen, macht das umgekehrt die Risiken anschaulich, die Kreditgeber, allen voran der Marktführer Singer, eingingen. Zu ihrer Einhegung bedienten sie sich 2 juristischer Klauseln, dem schon erwähnten Eigentumsvorbehalt, der die Ware im Eigentum des Verkäufers beließ, bis neben der Anzahlung auch alle Raten beglichen waren, und der Verwirkungsklausel, die ihnen bei Zahlungsverzug den Einbehalt sämtlicher geleisteter Zahlungen gestattete. Dass die Realität oft sehr viel komplizierter war, macht Matthias Russ ebenso quellennah klar wie das breite Spektrum der Bedeutungen, die das Eingehen eines Ratengeschäfts gleichsam für die andere Seite bedeuten konnten, die dadurch sowohl ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern, als auch in einer Schuldenfalle gefangen werden konnte. Während Kreditgeber und Kreditnehmer umfassend ausgeleuchtet werden, wird eine dritte Partei nur schemenhaft sichtbar. Das sind die Verleger und Zwischenmeister, die den Näherinnen die Aufträge gaben, aus deren Erlös diese ihre Raten leisten zu können hofften. Sie sind in den Quellen schwer zu fassen, doch macht gerade ihr ausgeprägtes Interesse an abhängigen Arbeiterinnen es unwahrscheinlich, dass diese gar nicht involviert waren. Darf man Verlegern und Zwischenmeistern ein Interesse am Arbeitszwang unterstellen, stand für eine weitere Gruppe, über die man bislang wenig wusste und in dem Buch viel erfährt, ein wohltätiger Sparzwang im Mittelpunkt, der von Ratenkrediten ausging. Gemeint sind philanthropische Organisationen, die der Autor quellennah vorführt und die als Intermediäre oder als Kreditgeber auftraten. Sie unterstrichen ihre erzieherischen Ambitionen zusätzlich durch den Betrieb von Nähmaschinen, Schulen und Banden, in den Worten des Verfassers, Zitat, Frauen, Verheiratete ebenso wie Ledige, Verwitwete und Geschiedene, in haushaltszentrierte Familien- und Erwerbsarbeitszusammenhänge ein. Diese Zusammenhänge bilden die Hintergrundfolie für die im zweiten Kapitel analysierten Diskurse, die sich gewinnbringend um einen Exkurs zur zeitgenössischen nationalökonomischen Diskussion hätten erweitern lassen. Im Verein für Sozialpolitik stieß nämlich die dominante ältere Generation die Heimarbeitsverhältnisse gerade wegen der Bindung von Frauen an Familie und Haushalt favorisierten, um die Jahrhundertwende auf die Kritik von Fachgenossen, die wie Werner Sombart ganz allgemein und der hier in Erfurt viel bekanntere Alfred Weber, Bruder von Max, konkret mit Blick auf die Konfektionsnäherei, die Fabrikarbeit an die Stelle ausbeuterischer Heimarbeitsverhältnisse treten lassen wollten. Also die wollen die Näherei in Fabriken transferieren, um Ausbeutung vorzubeugen. Die hier zutage tretende moralische Aufladung ist bei einigen der von Matthias Russ näher untersuchten Diskurse fast noch offensichtlicher. Zunächst behandelt er einige epistemische Unstimmigkeiten, die sich aus der temporären Kluft zwischen Eigentum und Besitz im Ratengeschäft ganz allgemein ergaben, aber auch ganz konkret aus dem Eigentumsvorbehalt der Verkäufer von Nähmaschinen oder Möbel erwachsen konnten, wenn der sich gegen die Pfändungsansprüche von Vermietern richtete, denen so der Besitz der von ihnen Exmittierten vorenthalten wurde. Dass Möbelverkäufer explizit mit diesem Schutzmechanismus für ihre Ratenverkäufe warben, wirft ein bezeichnendes Schlaglicht auf das Maß von Kommodifizierung und Juridifizierung und belegt zugleich eindrücklich die Fruchtbarkeit von einem immer auch mikrohistorischen Zugriff. Der Autor weitet seine Diskursanalyse in diesem Kapitel noch auf die zeitgenössische, tief von antisemitischen Semantiken getränkte Auseinandersetzung um die Zulässigkeit von Abzahlungsgeschäften aus, die er in der politischen Arena, im Lobbyismus der Interessengruppen und im sozialen Protest der Straße verfolgt. Als zentrale Figur identifiziert er dabei den sogenannten kleinen Mann, den der Kredit zwar grundsätzlich auch befähigen kann, der aber zugleich geschützt werden muss vor Reisenden, die insbesondere die Verführbarkeit von Frauen und die Unbedarftheit der Landbevölkerung ausnutzen. Diese Diskurse, deren vielschichtige Analyse ich hier nicht angemessen vermitteln kann, bleiben nicht folgenlos. Das Recht des Kredits, wie das vierte Kapitel überschrieben ist, wurde vielmehr maßgeblich und in sich widersprüchlich von ihnen geprägt. Dabei war die Vertragsfreiheit keineswegs sakrosankt, Beschränkungen des Hausierhandels und Maßnahmen gegen Wucher verbreitet. Das letztlich in allen drei Untersuchungsländern durchgesetzte Verbot der Verwirkungsklausel dagegen wird man eher als Verbraucherschutz interpretieren wollen, der Kreditnehmer vor dem völligen Verlust ihrer Zahlungen bewahrte und ein kompliziertes Ausgleichssystem an die Stelle setzte, das die Abnutzung der Waren mit Zinsen auf geleistete Zahlungen verrechnete. Besonders aufschlussreich sind schließlich die Analysen zweier sehr verschiedener Waren, für die, wie für die Lose staatlicher Lotterien und für Nutztiere, Abzahlungsgeschäfte verboten wurden. Gemeinsam hatten die beiden Produkte, das ist ja gerade schon angeklungen, dass sie im zeitlichen Verlauf an Wert gewinnen konnten, anstatt durch Abnutzung diesen zu verlieren. Konkret, so der einmal mehr antisemitisch aufgeladene Vorwurf gegenüber jüdischen Viehhändlern, sei es gängige und deshalb zu unterbindende Praxis, dass Vieh auf Ratenzahlung verkauft würde und sich der Verkäufer in Kenntnis der finanziellen Schwierigkeiten des Käufers mit dem Hebel des Eigentumsvorbehalts wieder in dessen Besitz brächte, nachdem der bäuerliche Käufer es monatelang gemästet habe. Sie sehen, dieses Buch leuchtet Ihren Untersuchungsgegenstand sehr weit aus. Der Bogen schließt sich, wenn das letzte Hauptkapitel, das neben der Nähmaschinenarbeit wohl wichtigste Feld weiblicher Erwerbstätigkeit in prekären Ökonomien, ins Zentrum rückt: die Untervermietung. Der Verfasser sieht den Wohnungsverlust als typischen Anlass für die Anmietung einer eigentlich zu teuren und zu großen Wohnung, deren Miete dann allenfalls mit der Heranziehung von Einnahmen aus Untervermietung aufgebracht werden kann. Wenngleich sich, Zitat, die Eigenlogik des Mitwohnens gegen exakte Nettorechnungen, welche die Rentabilitätsfrage zu klären versprachen, sperrte, weil sie doch über die per Ratenzahlung finanzierte Wohnungsausstattung für die Möbelhäuser mit dem Verweis auf die Untervermietungschancen warben, in Kreditzusammenhänge eingesponnen. Davon blieb, jenseits des Eigentumsvorbehalts für ratenfinanzierte Möbel, der eine Pfändung durch den Vermieter ausschloss, das Verhältnis zwischen